Nun, die Multiple Sklerose, wie Sie sicher wissen, ist eine sehr komplexe Erkrankung. Sie betrifft vor allem junge Erwachsene. Sie ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und im Rahmen dieser Erkrankung, dieser chronischen Entzündung, kommt es zur Zerstörung von Myelinscheiden. Und es führt also in den frühen Stadien der Erkrankung, wie Sie es hier auf der linken Seite sehen, zu so fokalen Herdläsionen in der weißen Substanz, wo die Myelinscheiden zerstört sind. Im weiteren Verlauf der Erkrankung, das ist dieses erste Stadium, nennt man das schubförmige Stadium oder schubhafte Stadium, da kommt es vorwiegend zu diesen Läsionen in der weißen Substanz, und später geht diese Erkrankung dann in ein progredientes Krankheitsbild über. Und in diesem Bereich ist dann die Erkrankung wesentlich diffuser. Es betrifft dann das gesamte zentrale Nervensystem. Also nicht nur die weiße Substanz, nicht nur die Myelinscheiden, sondern auch die Hirnrinde und die tiefen Hirnstammkerne. Und es führt dann letztendlich zu einer diffusen Schädigung des Gehirns mit einer massiven Neurodegeneration. Nun, treibender Faktor bei der multiplen Sklerose ist die Entzündung. Und diese Entzündung wird vorwiegend durch T-Lymphozyten vermittelt. Man weiß heute noch nicht, ob das wirklich autoreaktive, Autoimmun-T-Zellen sind oder ob diese T-Zellen vielleicht doch irgendein Antigen, ein Erregerantigen im zentralen Nervensystem erkennen, das wir eigentlich heute noch nicht kennen. Also diese Frage ist offen, aber dass die T-Lymphozyten die Erkrankung treiben, ist klar. Und dann war natürlich die große Frage, wie kommt es zur Zerstörung des Gewebes? Und da haben also schon Untersuchungen von uns und von etlichen anderen gezeigt, dass es vor allem im Frühstadium eine gewisse Heterogenität gibt. Es gibt also hier ganz unterschiedliche Mechanismen, wie diese Myelinscheiden zerstört werden. Nun, das ist gar nicht einmal so neu, because wenn man sich das so anschaut, ist dieses Konzept der Heterogenität eigentlich schon zwischen 1880 und 1910 aufgebracht worden, und zwar von zwei führenden Vertretern, auf der einen Seite Josef Babinski, der also hier sehr schön, wie Sie es hier sehr schön sehen, zeigt, dass also diese Myelinscheiden an den Axonen von Lymphozyten und Makrophagen attackiert werden und zerstört werden. Und die Gegenposition wurde dann von Otto Marburg, also einem Vorgänger letztendlich in unserem Institut für Neurologie, vertreten, der also eigentlich gesagt hat, da muss ein humoraler Faktor vorhanden sein. Also zumindest in seinen Fällen hat er wenig Evidenz gefunden für seine zelluläre Attacke und hat also einen humoralen Faktor postuliert, der also diese Myelinscheiden angreift und sozusagen auflöst. Nun, wenn man das jetzt vielleicht 100 Jahre später anschaut, ist die Situation um einiges komplexer geworden. Man versteht also wesentlich mehr. Und es kristallisieren sich jetzt sozusagen zwei Gruppen von MS-Patienten heraus. Die einen, wo wirklich die Gewebsschädigung vorwiegend über Entzündungszellen abläuft und hier diese Entzündungszellen, vor allem die aktivierte Mikroglia, dann Sauerstoffradikale bilden, die dann das Gewebe direkt schädigen, die eine mitochondrielle Schädigung induzieren und die Neurodegeneration und Entmarkung dann über diesen Mechanismus, der vor allem des oxidativen Schadens geht. Und dann gibt es eine andere Gruppe, wo aus der Pathologie sehr gute Hinweise sind, dass hier Antikörper die ZNS-Strukturen binden und Komplement aktivieren, also das Gewebe sozusagen über einen antikörpermedierten Mechanismus zerstören. Nun, was natürlich extrem interessant jetzt zu schauen, wogegen sind diese Antikörper gerichtet? Können wir das Zielantigen identifizieren? Und wenn das Zielantigen bekannt ist, kann man dann hier sozusagen das als diagnostisches Tool verwenden oder kann man sogar so weit gehen, diese Antikörper zu blockieren und damit die Erkrankung zu blockieren. Und das war zum Teil bereits erfolgreich. Sie sehen das hier auf der linken Seite dieses Spektrums. Da sehen Sie also diesen grünen Kreis mit NMO und darunter die grünen Antikörper. Das sind Antikörper gegen einen Astrozytenwasserkanal, dem Aquaporin 4. Und diese Antikörper wurden also identifiziert und man hat also erst einmal überrascht festgestellt, dass Antikörper gegen Astrozyten letztendlich zu einer endgültig zu einer Zerstörung der Myelinscheiden und der Oligodendroglia-Zellen führen. Das ist also offensichtlich hier die Entmarkung, ein indirekter Effekt. Nun, wie man diese Antikörper erkannt hat, dann konnte man sich das auch viel besser anschauen, welche Patienten davon betroffen sind. Und dann ist man auf einmal draufgekommen, das ist ja eigentlich gar nicht Multiple Sklerose, sondern diese Erkrankung, die vorher immer unter Multiple Sklerose gelaufen ist, ist jetzt eindeutig definiert als Neuromyelitis optica, beziehungsweise heute heutzutage Neuromyelitis optica Spektrum Erkrankung, weil das Spektrum weit über die Neuromyelitis optica hinausgeht. Also eine ganz andere Erkrankung, die eigentlich mit der MS dann gar nichts zu tun hat. Nun, die zweite Gruppe Antikörper, die also entdeckt wurde, waren dann die Antikörper gegen MOG oder Myelin-Oligodendroglia-Glykoprotein. Und diesmal ein Myelin-Antigen. Und auch hier, das ist schon viel ähnlicher wie die klassische Multiple Sklerose, da kommt es zu einer direkten Zerstörung der Myelinscheiden. Aber dann hat man auch wieder, wie man diesen Antikörpertest zur Verfügung gehabt hat, das Spektrum dieser Patienten angeschaut und ist auch wieder draufgekommen, das ist eigentlich nicht wirklich Multiple Sklerose, sondern das ist eine Mischung zwischen Neuromyelitis optica, zwischen akuter disseminierter Leukoenzephalitis und Multiple Sklerose. Und es gibt ein ganz merkwürdiges Mischbild, auch mit sehr massiver zum Beispiel Hirnstammbeteiligung in den Läsionen. Also wiederum ein abgesondertes Krankheitsbild und wir haben also heute die Situation, dass wir dieses Bild zum Beispiel als Myelin-Oligodendroglia-Glykoprotein-Autoimmunsyndrom eigentlich bezeichnen können, abgetrennt von der multiplen Sklerose. Und dann hat man ein großes Problem, dass wir bei der Multiplen Sklerose noch immer einen relativ großen Bereich haben, wo wir aus der Pathologie Evidenz haben für Antikörperwirkung, aber die Antikörper sozusagen nicht identifiziert haben. Und da gab es dann einen wesentlichen Durchbruch scheinbar im Jahr 2012, und zwar war das eine Arbeit von der Gruppe von Bernd Hemmer, aus München, die also hier im New England Journal of Medicine gezeigt haben, sie haben einen neuen Antikörper identifiziert, der pathogen ist und der also für diese Multiple Sklerose sehr wichtig sein kann. Nun, wie waren die Daten? Die Daten waren extrem beeindruckend. Sie sehen das also hier, das waren drei riesige sozusagen Kohortenuntersuchungen, die hier aufgeführt sind, zuerst eine Discovery-Kohorte. Und Sie sehen an der Zahl der Punkte, wie viele Patienten da untersucht wurden. Dann eine Validierungskohorte, komplett unabhängig mit komplett anderen Patienten aus anderen Regionen, wiederum mit denselben Resultaten. Und dann eine zweite Validierungskohorte, wiederum mit einer riesigen Menge von zusätzlichen Patienten. Und was Sie hier sehen, ist eigentlich ein sehr faszinierendes Bild. Sie sehen also in den HD, das sind die Kontrollen, sehen Sie also keine solchen Antikörper. In den anderen neurologischen Erkrankungen oder ONDs sehen Sie auch keine solchen Antikörper. Und wenn Sie das bei den Multiple Sklerose-Patienten anschauen, so sehen Sie, dass ungefähr die Hälfte der Patienten solche Antikörper hat, die andere Hälfte nicht. Das würde perfekt sozusagen zu unserem bisherigen Modell passen. Nun, das sind die Resultate dieser Arbeiten, also die in 50% der MS-Patienten, absolut spezifisch für MS. Und dann hat diese Arbeit auch einen großen experimentellen Teil drinnen gehabt, der aber viel, viel fragwürdiger war. Und zwar erstens einmal haben sie keinerlei andere Autoantikörper in den MS-Patientenserien gefunden, was sehr überraschend war, weil wir eine extensive Literatur haben, dass natürlich MS-Patienten Antikörper gegen eine ganze Reihe von Antigenen im zentralen Nervensystem aufweisen. Also das war schon etwas merkwürdig. Dann binden diese Antikörper im zentralen Nervensystem an Astrozyten. Aber genau bei diesen Patienten, die in diesem Kollektiv positiv waren, gibt es eigentlich kaum eine Evidenz, dass die Astrozyten wirklich geschädigt sind im zentralen Nervensystem. Und dann haben sie also gezeigt, dass diese Antikörper in Komplement induzieren, also aktivieren und dann eine Astrozytendestruktion auslösen. Und auch hier in der Pathologie eigentlich eine Komplementdeposition an Astrozyten nicht gefunden wurde. Es war also etwas merkwürdig. Es war also auch überraschend, dass das New England Journal of Medicine diese Arbeit eigentlich geschluckt hat mit all diesen Problemen. Jetzt haben dieselben Autoren dann natürlich versucht, diese Probleme auszugleichen, und da gab es eine sehr interessante Beobachtung, dass also diese einzelnen Moleküle, also diese KIR4.1-Moleküle, das sind also Kaliumkanäle, die kommen nicht als Einzelmolekül in der Zellmembran vor, sondern immer als zumindest Dimere oder Tetramere, also zusammengeclusterte Proteine. Und da gibt es eben solche, gibt es einerseits Homodimere, die sind also von KIR4.1 und KIR4.1 Untergruppen gebildet. Und die sind vorwiegend an Oligodendroglia-Zellen. Und dann gibt es also Heterodimere mit KIR4.1 und KIR5.1, die so vorwiegend auf Astrozyten sind. Und dann haben diese Autoren auch gezeigt, dass also hier diese Antikörper bei MS-Patienten vorwiegend gegen die Homodimere gerichtet sind. Und das erklärt natürlich dann, warum diese Antikörper jetzt eben nicht auf Astrozyten binden, sondern eben auf Oligodendroglia-Zellen. Das wäre also eine sehr gute Erklärung. Nun ist es wunderschön, allerdings ist natürlich so, dass aufgrund dieser Daten die ganze MS-Community auf der ganzen Welt sozusagen auf diesen Zug aufgesprungen ist, und jeder wollte also jetzt sozusagen das im eigenen Bereich einsetzen und also eben wiederum sozusagen reproduzieren und dann also auch diagnostisch einsetzen. Und da waren dann die großen Schwierigkeiten, da hört man dann immer Gerüchteweise von verschiedenen Gruppen, also ich habe das probiert, es ist nicht gegangen, merkwürdig, das geht einfach nicht, was soll das? Allerdings sind diese Berichte, negativen Berichte, die verirren sich also kaum irgendwo in die Literatur, vor allem wenn die erste Arbeit im New England Journal of Medicine publiziert ist, dann muss man schon, wenn man eine negative Arbeit hier sozusagen dagegen schreibt, dann braucht man schon extrem gute, aufwendige und also extreme arbeitsaufwendige Daten. Und das hat letztendlich die Mayo Clinic zustande gebracht unter der Federführung von Van der Lennan. Und da sehen Sie also hier die Ergebnisse dieser Studie. Und da sehen Sie auf der linken Seite drei sehr große MS-Kohorten, also eine aus der Mayo Clinic, eine, die Olmsted County Kohorte, auch in Minnesota, und dann also eine aus Guadalupe, also ganz, ganz woanders. Und dann gibt es also eine Reihe von Kontrollen, also Autoimmunkontrollen, andere neurologische Erkrankungskontrollen und ganz, ganz normale Healthy Controls. Und was Sie da eigentlich sehen, ist deprimierend. Das ist fast das Gegenteil dieser Arbeit von Bernd Hemmer. Sie sehen also nur drei Patienten bei diesen MS-Patienten in der Olmsted-Gruppe positiv, aber Sie sehen auch zwei Kontrollen mehr oder weniger über dem Cut-off, und ansonsten tut sich gar nichts. Und vor allem, was also ganz besonders wichtig ist auf der rechten Seite, das ist eigentlich für diese pathogenen Autoantikörper der wesentlichste Befund, ist, dass diese wirklich an der Oberfläche von Oligodendroglia-Zellen exprimiert sind, wenn man diese Zellen sozusagen transfiziert, und dass man das dann nachweisen kann. Und wenn Sie das dann anschauen, das ist also dieses Bild, daher ist komplett schwarz, das ist die Positivkontrolle. Also diese Antikörper binden eigentlich nicht an das intakte Molekül. Das ist natürlich jetzt eine traurige Sache, und die Frage ist, was kann man eigentlich machen? Wie ist das jetzt weiter in der Literatur? Wenn Sie sich das anschauen, gibt es zwei Arbeiten, erste Arbeit und dann eine zweite Arbeit zwei Jahre später, die das voll bestätigen. Die kommen aber alle das Testsystem aus demselben Labor. Dann gibt es zwei negative Ergebnisse, die eine aus der Mayo Clinic, die andere eine aus Frankreich, publizierte. Es gibt viel mehr negative Ergebnisse von anderen Gruppen. Und dann gibt es also eine israelische Gruppe, die zumindest teilweise diese Ergebnisse bestätigt. Man findet, sie fanden es bei einigen MS-Patienten, aber auch bei anderen Nicht-MS-Patienten, vereinzelt auch bei Kontrollen. Nun, was kann eigentlich da jetzt der Grund dafür sein? Es ist ja nach diesen sehr eindrücklichen ersten Kohortenstudien ist natürlich die große Frage, was ist jetzt die Ursache dafür? Und da kommen wir zu der Komplexität dieses eigentlichen Kaliumkanal-Antigens. Sie sehen hier ganz schön die Aminosäure-Sequenz, wie die durch die Zellmembran durchgeht, eine kleine extrazelluläre Domäne hat. Das wäre alles sehr schön. Aber dieses Protein ist nicht in einzelner Form sozusagen in der Membran drinnen, sondern es ist immer in der Membran sozusagen vereinzelt als Einzelmolekül vorhanden, aber ansonsten in Clustern, sozusagen in Molekülclustern, und zwar in Homotetrameren oder Heterotetrameren, also mit hier 5.1 und 4.1. Das heißt also, diese Moleküle sind also sehr komplex in ihrer Organisation in der Zellmembran. Das zweite, was das Problem ist, dass diese pathogenen Antikörper eigentlich fast alle konformationelle Epitope erkennen. Die erkennen nicht eine bestimmte Aminosäuresequenz an diesem Epitop, sondern sie erkennen Sequenzen, wo zwei Proteinketten mehr oder weniger aneinander stoßen und sie übergreifen diese beiden verschiedenen Ketten. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Erkennungssequenz, die auch sehr variabel sein kann. Und wenn das natürlich der Fall ist, hat man ein Riesenproblem, weil dann können also ganz kleine Unterschiede in der Präparation des Antigens, sozusagen in der chemischen Aufreinigung des Antigens, können einen Riesenunterschied machen, ob das Antigen jetzt von dem Antikörper erkannt wird oder nicht. Nun, normalerweise müsste man so etwas, diese technischen Details in den Publikationen sozusagen klar darstellen, aber das findet heute praktisch fast nicht mehr statt. Wo Sie diese Daten dann wirklich im Detail finden, ist in den Patentschriften. Und die Patentschrift zu diesem Testsystem ist leider bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Aber in dem Moment, wo die veröffentlicht wird, wird man natürlich sehen, ob da noch ein Trick dahinter ist, den also niemand anderer kann. Das heißt, wenn man das alles zusammenfasst, ist dieses neue Antigen durchaus ein extrem interessantes, potenzielles Autoantigen für pathogene Antikörper in Multiple Sklerose-Patienten. Und wenn sich das bestätigt, dann könnte das wesentliche Implikationen sowohl für die Diagnostik als auch für die Therapie haben. Der Test ist gegenwärtig leider eben nicht vernünftig reproduzierbar. Und die mögliche Erklärung dafür ist, dass eben subtile Unterschiede in der Nachweismethode bzw. in der Antigenpräparation des eigentlichen Zielantigens diese Unterschiede machen könnten. Und das ist bis jetzt noch nicht eindeutig geklärt. Und damit bin ich eigentlich am Ende dieser Ausführungen. Und ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, wie interessant so etwas sein kann, aber wie schwierig.